Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche allen einen guten Tag. Heute ist Irina Herasimowitsch bei uns zu Gast. Sie ist Übersetzerin aus dem Deutschen ins Belarussische, auch Kuratorin und Essayistin und eine genaue Beobachterin der Vorgänge in ihrer Heimat Belarus. Schönen guten Tag, Frau Herasimowitsch.
Guten Tag.
Sie übersetzen deutschsprachige Literatur, Georg Büchner zum Beispiel, Lukas Berfus, Nora Gomringer. Kommen wir nachher auch noch mal ausführlicher drauf. Mich würde mal interessieren, gibt es, wenn Sie aus dem Deutschen ins Belarussische übersetzen, gibt es vielleicht auch so bestimmte Wörter oder Phrasen, die Sie im Deutschen, die Sie besonders schön finden oder die Sie besonders interessant finden?
Es gibt auf jeden Fall welche, die ich besonders genau finde, die etwas beschreiben, was ich in anderen Sprachen so genau oder zum Beispiel mit einem Wort nicht beschreiben kann. Beispielsweise, ich mag das deutsche Wort die Enttäuschung, weil auf Belarussisch muss man sagen, Rascharavatze, das bedeutet so ein Zauber geht weg. Und auf Deutsch geht die Täuschung weg, wenn man sich enttäuscht. Das finde ich einen ganz anderen Blick auf das Wort und auf diesen Vorgang der Enttäuschung. Eine andere Phrase, die mir jetzt einfällt, ist, sie wusste nicht, wie ihr geschah. Ich finde, das widerspiegelt ganz toll diese Unsicherheit bezüglich der eigenen Erfahrungen. Was erlebe ich jetzt genau? Wie fühle ich mich jetzt genau? Es ist besonders in Krisensituationen ganz schwer, das auf Anhieb zu wissen. Das müssen wir erst später herausfinden. Und im Deutschen wird das ganz genau beschrieben mit diesem Satz, finde ich.
Vor 2 Jahren fand in Belarus die Präsidentschaftswahl statt, also was der amtierende Präsident Lukaschenko eben so eine Wahl nennt. Die 5 bekanntesten Gegenkandidaten wurden nicht zur Wahl zugelassen, teilweise auch verhaftet. Es gab, Sie werden sich wahrscheinlich an die Bilder erinnern, es gab Proteste, es gab Demonstrationen, nicht zum ersten Mal. Aber diesmal waren sie besonders groß. Und der Staat reagierte mit noch mehr Repression und noch mehr Gewalt. Und über diese Ereignisse in Belarus wurde damals viel berichtet, auch im Deutschlandfunk Kultur. Und eine Person, die wir häufig angerufen und um Auskunft gebeten haben, ist die Übersetzerin Irina Herasimowitsch. Frau Herasimowitsch, Sie waren plötzlich Berichterstatterin, Erklärerin. Wie fühlten Sie sich in dieser Rolle?
Ich bin in diese Rolle reingerutscht und das war genauso, wie ich in unserem ersten, im Einstieg beschrieben habe. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah und was ich damit anzufangen habe. Aber es war mir auch ganz wichtig, über die Ereignisse zu berichten, so wie ich sie wahrnehme, wie ich sie sehe, weil Belarus jahrzehntelang der berühmte weiße Fleck auf der europäischen Landkarte war. Und das ist nicht besonders angenehm, muss ich Ihnen sagen, aus einem Land zu kommen, das nicht präsent ist. Und jahrzehntelang danach gefragt zu werden, ja, wie lebt es sich denn so in Belarus, in der letzten Diktatur Europas und so weiter. Und ständig kamen die gleichen Floskeln. Diese Notwendigkeit, sich ständig zu erklären, sie ist sehr belastend. Da kann man nicht immer auf der Augenhöhe sprechen, wenn man erst weit ausholen muss und überhaupt den Raum, zu dem man sich zugehörig fühlt, ein bisschen präsenter zu machen. Und die Ereignisse, die waren eine Erschütterung für uns im Land. Wir haben auch selber sehr vieles gesehen, was wir vorher gar nicht vermutet haben. Das hat mir auch gut getan, so eine Berichterstatterin zu sein, weil ich vor der Herausforderung stand, das auszuformulieren, was ich gesehen habe und gespürt habe. Und das waren zum Teil sehr widersprüchliche Vorgänge.
Ja, ich habe jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute mir diese alten Berichte nochmal angehört. Also die beginnen im August 2020 und sie so in so chronologischer Reihenfolge gehört. Und mir sind 2 Dinge aufgefallen, vor allem die große Hoffnung, die Sie im Jahr 2020 noch hatten auf gesellschaftlichen Wandel. Und wenn man das dann so in der zeitlichen Reihenfolge hört und hört, wie kleiner diese Hoffnung wird, das ist wirklich, ja, auch für mich als Zuhörerin schmerzhaft zu hören. Wie hoffnungsvoll sind Sie heute noch?
Ja, es ist tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel auch Texte aus dieser Zeit lese, egal ob meine oder die der anderen, fällt mir schon sehr auf, wie hoffnungsvoll wir damals waren. Ich würde sagen, die Hoffnung ist nicht verschwunden, aber sie ist jetzt ganz tief im Inneren versteckt. Ich war zum Beispiel sehr stolz darauf, dass die Gesellschaft in Belarus so entschieden gegen die Gewalt auftrat. Das finde ich sehr wichtig, auch für die Zukunft. Manchmal lässt man das auch nicht zu, diese Hoffnung zu spüren, weil sie gleich von den Nachrichten zum Beispiel aus der Ukraine überdeckt wird und man schämt sich fast dafür, noch drauf zu setzen, irgendeine Hoffnung zu spüren.
Ja. Sie leben jetzt ja seit einem guten Jahr in der Schweiz, haben ja immer noch viele Kontakte in Ihre Heimat. Viele Kontakte nach Belarus und es ist vielleicht ja so ein bisschen ähnlich mit der Hoffnung wie mit der Oppositionsbewegung. Die sieht man ja auch nicht mehr. Viele Menschen sind verhaftet worden, viele Menschen sind gefoltert worden. Also man sieht keine großen Demonstrationen mehr. Aber ist diese Oppositionsbewegung wirklich verschwunden oder ist sie nur nicht mehr zu sehen? Was erzählen Ihnen die Menschen in Belarus? Wie ist die Lage im Land?
Die Mehrheit der Bevölkerung will einen Wandel in unterschiedlichen Formen, aber doch. Und diese Energie des Wandels, die ist tatsächlich nicht mehr sichtbar. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie verschwunden ist. Stellen Sie sich vor, Sie müssen in einer Gesellschaft leben, wo Menschen von der Straße weg verhaftet werden. Wären Sie einverstanden, in dieser Gesellschaft zu leben? Nein. Genauso geht es den Belarussen, den meisten Belarussen oder denjenigen, die ich kenne, mit denen ich im Kontakt bin. Man ist nicht einverstanden, dass die Möglichkeiten, irgendwas zu tun, sehr begrenzt sind. Das ist leider auch die Tatsache.
Ja. Und meine Frage zielte auch mehr so in die Richtung, hat eigentlich die politische Repression in den vergangenen Jahren jetzt noch mehr zugenommen oder hat sich das Lukaschenka-Regime vielleicht sogar etwas zurückgenommen?
Wir sehen keine Besserungen in der Hinsicht. Der Staat geht nach wie vor ganz streng gegen die Andersdenkenden vor und das ist immer noch sehr gefährlich in Belarus sichtbar zu werden, auch nicht unbedingt explizit politisch aktiv zu werden, sind ja zum Teil auch ganz nichtige Vorwände, wegen denen man im Gefängnis landen kann. Mhm. Es ist auch so ein Glücksspiel oder Unglücksspiel.
Ja, ich habe gelesen, es soll über 1000 politische Gefangene geben und das in einem Land mit gut 9 Millionen Einwohnern. Noch einmal zurück zu diesen Berichten, zu den Interviews, die Sie uns da in dieser Hochzeit der Proteste, der Demonstrationen gegeben haben. Mir ist nämlich noch etwas aufgefallen, als ich das nochmal gehört habe, wie differenziert Sie damals schon die Lage beobachtet und geschildert haben. Und das ist ja in solchen Zeiten, wo die meisten nur fragen, bist du für oder gegen, gehörst du zu uns oder zu den anderen, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Natürlich wollten auch Sie Änderungen in Belarus, aber Sie fanden trotzdem nicht alles toll, was die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja gesagt hat. Das haben Sie auch öffentlich gesagt. Das fand ich sehr bemerkenswert, Frau Herasimowitsch.
Danke, es wird mir ganz warm ums Herz, dass Sie das so sehen und so wahrnehmen. Ja, das war nicht einfach und ich glaube, das gehört zu dieser übersetzerischen Haltung, die ich habe, weil beim Übersetzen hilft es nicht so pauschal zu beurteilen, bin ich für oder gegen. Wenn man übersetzt, muss man sich auch mit Kleinigkeiten, mit Details auseinandersetzen. Und ohne das jetzt bewusst zu verfolgen, aber ich habe dann irgendwann verstanden, ich schaue auf die Realität mit diesem übersetzerischen Blick. Und da sieht man vieles, was nicht unbedingt zu dem glatten Bild passt. Und ich muss sagen, das ist nicht einfach. Und ich habe mich sehr, sehr oft, eigentlich die meiste Zeit, sehr einsam gefühlt in dieser Einstellung.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Irina Herasimovic. Sie wurde 1978 in Minsk geboren, in Belarus. Sie ist Übersetzerin aus dem Deutschen und hat bis zum Frühjahr vergangenen Jahres in Belarus gelebt. Frau Herasimovic, ich habe mich gefragt, wie haben Sie eigentlich als freiberufliche Übersetzerin gelebt in einem Land, das ja oft, Sie haben es schon gesagt, als letzte Diktatur Europas bezeichnet wird? Also das heißt, nach meinem Verständnis, es muss ja auch freie Verlage geben, die die Bücher von Franz Kafka oder Lukas Berfus drucken wollen und können.
Es gab die. Es gab nicht so viele unabhängige Verlage, von denen jetzt kaum einer uneingeschränkt arbeiten kann. Es gab 4, 5, 6 Verlage, die auch solche Literatur gemacht haben, ohne Unterstützung Seiten des Staates oder irgendwelche Stiftungen in Belarus. Aber das Wichtigste war, dass man nicht so gestört wird in der eigenen Arbeit. Das war eigentlich ziemlich verrückt in Belarus, solche Bücher wie von Jonas Lüscher oder Lukas Berfus zu machen. Das war eigentlich unmöglich. Und ich denke vielleicht...
Aber
genau
nur
das,
eigentlich offenbar. Es ging dann
genau,
doch.
Genau, und ich glaube, dass genau das mich und auch die anderen, die daran beteiligt waren, auch herausgefordert und motiviert hat. Es ist toll, etwas zu machen, was an der Grenze der Unmöglichkeit liegt. Und dann doch zu schauen, dass diese Bücher ankommen, dass die Fragen, die zum Beispiel Lukas Berfus bei seinen Lesungen in Minsk oder in Brest gestellt wurden zu seinem Buch Koala, sich gar nicht zu unterscheiden von den Fragen, die ihm in der Schweiz gestellt werden. Und dieses Gefühl, diese Räume werden durchlässig füreinander, das ist schon ein ganz tolles Gefühl. Ich meine, den deutschsprachigen Kulturräume und den belarussischen Kulturraum. In Belarus war dieses System gar nie Monolith. Es gab dort unterschiedliche Phasen, wo mal mehr ging, wo mal weniger ging. Das Schlimmste war, wir hatten keine festen Regeln und deswegen waren wir eigentlich immer in so einer Situation der übertriebenen Wachsamkeit. Man musste wach sein, weil man gar nicht wusste, wer sich weiterentwickelt.
Willkür.
Willkür, genau. Deswegen funktionierte das System auch so gut. Und Einschüchterung funktionierte ja ziemlich gut.
Ja. In der Schweiz gibt es ja dieses wunderbare Übersetzerhaus Loren und Sie waren da im Frühjahr vergangenen Jahres zu einem Arbeitsaufenthalt und haben dann dort und damals beschlossen, erst einmal nicht zurückzukehren nach Belarus.
Genau.
Ja. Was war da passiert? Warum haben Sie da den Entschluss gefasst? Sie sind ja nicht ausgereist mit dem Vorhaben zu emigrieren.
Nein, ich bin nicht ausgereist mit dem Vorhaben zu emigrieren. Ich bin nicht zurückgegangen. Das war an dem Tag, als es zur gezwungenen Flugzeuglandung mit Roman Protasevich an Bord gekommen war. Und da kam das Gefühl, dass alles möglich ist und wir gar nicht wissen, wie es sich weiterentwickeln
kann. Ach so,
ja.
Entschuldigen Sie, das muss ich jetzt noch mal kurz erläutern. Das war der Blogger und Journalist an Bord eines Flugzeuges von Athen nach Vilnius. Und das Flugzeug ist gezwungen worden, in Minsk zu landen. Und dann ist er und seine Freundin sind aus dem Flugzeug heraus verhaftet worden. Das war eine wahnsinnige Geschichte, ganzes Flugzeug wird entführt, um einen Blogger festzunehmen und seine Freundin.
Dann hatte ich schon das Gefühl, dass ich in Belarus gar nicht arbeiten kann. Deswegen habe ich beschlossen, nicht zurückzugehen.
Weil die Angst vor dieser Willkür zu groß geworden war. Ja.
Genau, also ganz genau. Also ich glaube, es lohnt sich auch als jemand in Deutschland oder in der Schweiz oder sonst irgendwo, sich solche Situationen vor Augen zu führen. Stellen Sie sich vor, Deutschland entführt ein Flugzeug von bis, um jemanden zu verhaften, und Sie beschäftigen sich ungefähr mit demselben, mit der Berichterstattung. Und es ist ja dann völlig klar, dass der Angstpegel schon ziemlich groß ist. Also ziemlich hoch ist.
Sie leben jetzt also seit einem guten Jahr in der Schweiz, aber ich nehme mal an, nicht nur. Ihre Gedanken und Ihre Gefühle sind doch sicher häufig auch in Belarus. Ne?
Ja, absolut. Ich kann gar nicht jetzt nur in der Schweiz leben. Es ist auch ein ganz seltsames Gefühl, ständig in mehreren Realitäten unterwegs zu sein. Und da ist mir klar geworden, dass wir in der heutigen Welt ziemlich oft in ziemlich verkapselten Realitäten leben. In Deutschland zum Beispiel. Ich hatte einige Gespräche in Deutschland, wo ich das Gefühl hatte, okay, man setzt sich gar nicht damit auseinander, wie ist es heute in der ukrainischen Realität zu leben. Ich weiß das auch nicht, aber ich merke diese Nicht-Auseinandersetzung an ganz pauschalen Urteilen, wie zum Beispiel, warum geben die Ukrainer nicht auf? Und das wäre so schädlich für das Klima und für unser Portemonnaie und so weiter und so fort. Und wir sind eh alle für Pazifismus. Ich bin auch für Pazifismus, aber das ist einfach realitätsfern, zu verlangen, dass die Ukrainer aufgeben.
Also Sie beklagen eine mangelnde Empathie.
Das auch, ja, ja. Und auch die Bereitschaft, sich mit sehr unterschiedlichen, auch nicht unbedingt in Worte gefassten Erfahrungen auseinanderzusetzen. Die müssen erst verhandelt werden, auch mit sich selbst. Und sich in diese Räume zu begeben, diese Bereitschaft sehe ich sehr selten, muss ich sagen. Also viel öfter wird auch von den Belarussen verlangt im deutschsprachigen Raum, dass wir uns erklären, dass wir die Zustände im Land erklären, dass wir ein ordentliches Bild zeichnen. Man hat ungefähr eine Vorstellung, aber manchmal wissen wir selbst nicht, was da passiert. Manchmal brauchen wir einfach auch Räume, geschützte Räume, um mit unseren Erfahrungen fertig zu werden. Wir brauchen Austausch, wir brauchen aufmerksame Fragen. Und ich glaube, es kann viel mehr noch in die Richtung gemacht werden, dass wir unser Wir in Europa neu denken, dass wir uns als zu einer Gemeinschaft zugehörig denken. Ich meine, wir im deutschsprachigen Raum und wir in dem sogenannten osteuropäischen Raum.
Dass Menschen, die Übersetzungen machen, sich für Sprachen interessieren, ist ja ziemlich klar. Mindestens zwei Sprachen müssen sie sehr gut beherrschen. Manchmal sind es auch mehr. Unser heutiger Gast, Irina Herasimovic, übersetzt aus dem Deutschen ins Belarussische. Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Ich arbeite mit Deutsch und Belarussisch, ansonsten natürlich auch Russisch. Russisch ist auch die Umgangssprache eigentlich in Belarus, in den Städten vor allem. Und ich kann auch Polnisch, auch wegen dem familiären Hintergrund, und Englisch natürlich auch, aber das wäre es. Also ich habe mal mich angenähert an andere Sprachen zum Beispiel. Es war mir eine Zeit lang ganz wichtig, Arabisch lesen zu können. Ich habe die Buchstaben gelernt oder Schwedisch. Aber eigentlich sind meine Arbeitssprachen Belarussisch und Deutsch und manchmal auch Russisch.
Mit welcher Sprache sind Sie denn als Kind aufgewachsen?
Ich bin im belarussischen Dialekt aufgewachsen. Das ist meine erste Muttersprache oder Großmuttersprache. Das ist ein Dialekt, der im nordwestlichen Teil von Belarus gesprochen wird.
Also Sie sind bei Ihrer Großmutter aufgewachsen?
Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, genau.
Erzählen Sie mal ein bisschen, warum?
Weil meine Eltern studiert haben und meine Großmutter fand es ganz wichtig, dass sie ihr Studium ungestört abschließen können. Deswegen hat sie sich bereit erklärt, auf das Kind aufzupassen.
Und das war auf dem Dorf, oder?
Das war auf dem Dorf, genau. Das war auf dem Dorf Varapaeva, das ist nicht weit von der litauischen Grenze entfernt.
Ihre Großmutter, wenn ich jetzt ein bisschen rechne, sie sind 1978 geboren, zwei Generationen vorher, kann also gut sein, dass sie noch den Zweiten Weltkrieg oder sogar wahrscheinlich den Zweiten Weltkrieg und die Verbrechen der Nationalsozialisten erlebt hat?
Ja, sie war Jahrgang 1930 und sie hat tatsächlich als Kind bzw. als Teenager den Krieg erlebt und das war die Tragödie ihres Lebens. Sie hat ihre ganze Familie im Krieg verloren. Die Eltern sind erschossen worden. Ein Bruder ist im KZ gestorben und ein anderer ist beim lebendigen Leibe im eigenen Haus verbrannt worden. Und das sind die Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin. Das,
oh, als Kind.
Ist etwas, genau. Also das ist etwas, was sie mir vermittelt hat und was ich von klein an wahrgenommen habe und was mich, glaube ich, auch im Nachhinein sehr geprägt hat. Wenn man als Kind sich solche Inhalte anhört, beziehungsweise sie auch erlebt, weil das zum Teil auch Erlebnisse waren. Ich kann bis heute zeigen, wie der Schnee aussah an dem Tag, an dem ihr Haus brannte, weil meine Großmutter bei diesem Schnee so in Flocken, so in feuchter Schnee, sie hat immer geweint. Und diese Verbindung zu ihrer Vergangenheit, die habe ich, glaube ich, immer noch. Und ich vermute, dass die Differenzierung, die mir so wichtig ist, sich aus dieser Vergangenheit speist.
Das verstehe ich nicht, wo da die Differenzierung herkommt. Denn man würde ja annehmen, dass ihre Großmutter mit einem sehr verständlichen Hass auf die Deutschen gelebt hat und den auch ihnen vermittelt hat. Und nun haben sie ausgerechnet sich Deutsch ausgesucht als Sprache.
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe gar nichts vom Hass gespürt. Der Hass war einfach nicht da. Dass der Hass möglich gewesen wäre, habe ich erst später von meinen deutschen Kollegen erfahren. Im Gegenteil habe ich von ihr gelernt, dass es viel komplizierter ist, dass es auch auf der deutschen Seite sehr unterschiedliche Menschen gab. Sie hatte auch Kontakt zu den deutschen Soldaten, die sich zum Teil auch um sie gekümmert haben sollen. Das sind Geschichten, die auch für mich im Nebel sind, aber das sind Empfindungen, die vermittelt wurden. Und das stand im krassen Gegensatz zu dem, was wir in der sowjetischen Schule gelernt haben über den Krieg mit dem ganzen Heldenpathos und so weiter. Und diese Spannung, diese Anspannung zwischen diesen zwei Erzählungen, Krieg und Sieg und Krieg und Leiden und Schmerz, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, weil zum Beispiel im hohen Alter meine Großmutter, die überhaupt keine Ausbildung hatte, sie hat angefangen zu dichten und Gedichte auswendig zu lernen, also wie sie, die sie selber auch geschrieben hat. Also sie konnte sie nicht aufschreiben so richtig. Und in einem Gedicht irgendwann taucht die erste Person Plural auf. Und diese erste Person Plural ist mein Schmerz und ich. Das heißt dann, nicht alleine bin ich gekommen, ich habe meinen großen Schmerz mitgebracht. Weiter geht das Gedicht nur in diesem Wir, mein Schmerz und ich. Das heißt, ich bin in Obhut einer Frau aufgewachsen, die zusammen mit ihrem Schmerz durch das Leben ging. Ich glaube, das zwingt zur Differenzierung, weil man auf ganz andere Details aufmerksam wird.
Davon eröffnen sich jetzt viele mögliche Wege und Fragen. Ich nehme mal eine ganz simple, Frau Herasimowitsch. Wann und warum haben Sie sich ausgerechnet für die deutsche Sprache begeistert? Wann ging das los?
Es gab eigentlich nicht so eine Begeisterung, sondern eher ein Muss. In der sowjetischen Zeit war es so, dass Englisch eher in den städtischen Schulen unterrichtet wurde und Deutsch in den dörflichen Schulen. Und bei uns im Dorf gab es nur Deutsch.
Ah.
Aber ich war schon begeistert von der Existenz der anderen Sprachen. Das schon, auch von den polnischen Verwandten hatte ich vorher noch als ganz kleines Kind Kinderbücher in lateinischer Schrift bekommen. Und das hat mich ganz fasziniert. Und ich war schon sehr scharf drauf, neue Buchstaben zu lernen und neue Wörter zu lernen. Das war auch eher Zufall, dass ich dann später mich auch für das Studium entschieden habe, aber jetzt fühlt es sich ganz richtig an. Ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, damals in Belarus nur in dieser belarussischen Realität zu leben.
Und eine andere Sprache ist eine andere Realität auch.
Genau, das ist ein Zugang zu einer anderen Realität, zu einem anderen Raum. Ich denke sehr gerne in Räumen und die stelle ich mir wirklich wie physische Räume vor. Und durch Sprachen bekommt man Zugang zu diesen Räumen.
Sie sprechen so exzellent Deutsch. Haben Sie mal längere Zeit, also jetzt vor Ihrem Aufenthalt in der Schweiz, aber als Jugendliche oder als Studentin in einem deutschsprachigen Land gelebt?
Nein, ich war ganz spät zum ersten Mal in Deutschland. Das war mit 22 oder 23 erst, also schon nach dem Studium. Und dann war ich ein Jahr in Dresden mal als Kulturmanagerin der Robert-Bosch-Stiftung. Es gab so ein tolles Programm. Das war 2008, 2009. Und seitdem eigentlich war ich öfter in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, aber nie länger.
Irina Herasimowitsch hat schon früh begonnen, Deutsch zu lernen und dann muss sie ja eines Tages beschlossen haben, nicht Deutschlehrerin zu werden, das wäre ja auch ein üblicher Weg, sondern Übersetzerin und nicht für Betriebsanleitungen oder Verträge, sondern für Literatur. Wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen?
Es hat sich auch so gefügt einfach und gar nicht von Anfang an, weil es für mich so unerreichbar zu sein schien, eine Übersetzerin zu werden. Literarische Übersetzer waren für mich Halbgötter. Einmal saß ich bei einer deutschen Freundin und blätterte in den Büchern einer plattdeutschen Dichterin Greta Schon und plötzlich wusste ich, wie das auf Belarussisch klingt.
Was? Weil Sie Plattdeutsch gelesen haben?
Ja, ich habe Plattdeutsch gelesen und die Bilder waren so vertraut, dass ich plötzlich wusste, wie das auf Belarussisch ist. Und das war der Anfang.
Also ich glaube, alle, die mal versucht haben, auch nur einen kleinen Absatz zu übersetzen, wissen, wie verdammt schwer das ist. Quälen Sie sich manchmal auch beim Übersetzen?
Die ganze Zeit. Ach. Die ganze Zeit. Und manchmal hasse ich diesen Vorgang regelrecht, weil es mir schnell auch zu viel wird und man weiß nicht, wie die Lösung sein kann. Es ist schon kein reines Vergnügen. Das Vergnügen kommt nachher, wenn man den Text hat, wenn man das Gefühl hat, den Autor gehört zu haben, wenn man Reaktionen von den Lesern bekommt. Ich liebe diesen Moment, wo man das fertige Buch in der Hand hat, wo der Autor oder die Autorin vom unseren Buch spricht. Das macht mich richtig, richtig glücklich. Und ich glaube, das entschädigt auch diese Zeit, wo man sich mit dem Text quält. Und das Wichtigste, ich glaube, das ist die wichtigste Eigenschaft, die man als Übersetzerin braucht. Und vielleicht nicht nur als Übersetzerin. Es ist wichtig, dass man dranbleibt. Auch wenn man unsicher ist, auch wenn man nicht mehr weiter weiß, aber wenn man unzufrieden ist. Man verbringt ja die meiste Zeit mit einem Text, der gar nicht schön ist, weil er unfertig ist. Und erst dann irgendwann macht es zack, klick und man hat diesen Satz. Das ist etwas, was so sich richtig gut anfühlt. Also für mich ist dieser Vorgang wirklich mit ganz vielen auch Zuständen und Gefühlen verbunden. Und natürlich ist es einfach auch Übung. Richtig Arbeit, Handarbeit. Wenn man einen Einfall hat, der sich ganz stimmig einfühlt. Das scheint so eine Glückssache zu sein, aber in Wirklichkeit kommt es davon, dass man sich so sehr, sehr lange mit dem Stoff auseinandergesetzt hat.
Ich habe mal bei so einer öffentlichen Übersetzerwerkstatt reingehört und da sollte ein Gedicht aus dem Französischen übersetzt werden, in dem ging es um Äste, also Äste, die sich an etwas ranken, umklammern, umgreifen, emporranken. Die Übersetzerin war verzweifelt, weil im Französischen ist der Ast la branche, also weiblich. Während im Deutschen ist es der Ast. Also es ist ein ganz anderes Assoziationsfeld. Und darüber wurde dann diskutiert, wie man sowas lösen kann. Solche Probleme kennen Sie doch wahrscheinlich auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Diese anderen Bilder, die aus der Sprache heraus entstehen, manchmal ist es wirklich zum Schreien, wenn man etwas verliert. Ein ganz bekanntes Beispiel ist der Tod. Der ist auf Belarussisch weiblich und auf Deutsch männlich. Da hat man ein ganz anderes Bild und eine ganz andere Empfindung bei dem Wort. Und immer wieder hat man solche Sachen, wo man etwas auch verliert. Aber es gibt auch glückliche Momente, wenn man etwas gewinnt bei der Übersetzung. Zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Kurzgeschichte aus einem Kinderbuch von Brigitte Scheer, einer Schweizer Autorin. Und sie hatte da als Bild so ein Brief und Blatt, und eine Figur bringt ein Blatt der anderen und dieses Blatt soll einen Brief bedeuten, und in Belarus ist Blatt und Brief das gleiche Wort. Diese Momente, wo die Sprache mitspielt, die sind natürlich ganz faszinierend.
Sie leben ja jetzt in der Schweiz, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, im Schweizer Exil. Können Sie denn noch als Übersetzerin arbeiten?
Jetzt im Moment schwierig, weil es schwierig ist, in Belarus zu veröffentlichen. Wie ich bereits erwähnt habe, es gibt keine Möglichkeiten, in Belarus Bücher ungestört zu verlegen. Und ich habe Sachen, die ich noch abschließe, und ich weiß nicht, was damit weiter passiert. Ich habe das Gefühl, ich beschäftige mich jetzt eher mit einer anderen Art der Übersetzung. Was auch aber Übersetzung ist, das ist eher Kulturvermittlung und der Versuch, diese Kulturräume doch füreinander etwas durchlässiger zu machen und auch den belarussischen Raum zu retten, weil es sehr schmerzhaft ist zu beobachten, wie etwas, was man als den eigenen Raum gesehen hat, jetzt nach und nach verschwindet.
Irina Herasimowitsch richtet gerade ihr Leben in der Schweiz ein, richtet ihre Wohnung ein, hat eine Arbeitsstelle gefunden. Und bei diesem Einrichten helfen vielleicht Ihre Haustiere? Ich habe gehört, Sie halten Blutegel.
Ich benutze die, genau. Ich habe einen Kurs gemacht, Blutegeltherapie, Selbstbehandlung. Ja.
Und was ist so toll an diesen Tieren?
Das ist ein ganz faszinierendes Mittel, wenn man dem eigenen Körper ein bisschen helfen will. Die bewirken ganz vieles im Körper. Zum einen wirken sie wie Akupunktur, zum anderen wie Schröpfen. Und wenn man Blutegel verwendet, ist man auch gezwungen, sehr tief in sich reinzuhören. Und das schafft so eine Sensibilität, die ich sehr mag. Außerdem beobachte ich sie ganz gerne. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ihre Bewegungen ein perfektes Muster abgeben, wie man sich in Krisenzeiten bewegen soll. Und zwar, die Blutegel bewegen sich nie geradlinig, sondern sie halten sich fest an einem Ende und tasten in ganz verschiedene Richtungen ab. Mal werden sie länger, mal werden sie kürzer, mal schwimmen sie ein bisschen, mal schrumpfen sie. Und dann, wenn sie einen anderen Punkt gefunden haben, wo sie sich festhalten können, dann ziehen sie das andere Ende heran. Und diese nicht geradlinigen Bewegungen finde ich ganz wichtig in Krisenzeiten, dass man die Realität ob die innere oder die äußere Realität, die zwischenmenschliche, die soziale, die politische, dass man sie abtastet, dass man nicht so wie auf den Schienen einfach weiterfährt auf den bereits angenommenen Bildern und Ideologien, sondern dass man eben sich herantastet an die neuen Realitäten, die gerade im Entstehen sind.
Sagt Irina Herasimowitsch, Übersetzerin und Blutegelfreundin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich habe zu danken.